Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Inklusion ist nicht nur eine gute Idee, sondern ein Menschenrecht. Inklusion bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden darf. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. So steht es auch in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die seit 2009 auch in Deutschland gilt. Doch von der rechtlichen zur tatsächlichen Gleichstellung behinderter Menschen ist es noch ein weiter Weg. Und heute in der Domradio Beratung beschäftigen wir uns mit diesem Weg. Ich bin Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Die Domradio-Beratung. Wir wollen uns mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Ein Riesenwort. Und da ist erstmal natürlich die Frage, grenzt man das mal ein und sagt, was ist das eigentlich? Wir sind auf die Straße gegangen und haben auch dort gefragt, was heißt das überhaupt, Inklusion? Anna Lauszus und Antonia Bexen haben sich umgehört.
Irgendein Einschluss.
Das ist das Gegenteil von Explosion.
Keine Ahnung.
Das ist, dass alle mit eingeschlossen werden und nicht mehr getrennt werden von anderen, zum Beispiel behindert.
Dass also die Behinderten mit normalen Menschen, dass die also gemeinsam zusammenleben können.
Die Einbeziehung von behinderten Menschen, also in der Schule, mit Nichtbehinderten.
Dass man behinderte Kinder oder Menschen integriert.
Inklusion ist das Einbeziehen von behinderten Menschen in die Gesellschaft.
Also es gab da einige Anhaltspunkte, denke ich, die man nehmen kann. Ich fand die Antwort, das Gegenteil von Explosion, schon sehr erstaunlich, zumal im Moment gerade doch gerade in allen Ländern, in Bildungsministerien viel darüber geredet wird, wie man es schaffen kann, dass Kinder zum Beispiel eben am ganz normal üblichen Schulleben teilnehmen können. Wir wollen heute diesem Thema Inklusion diese Sendung widmen und dazu habe ich mir Gäste eingeladen. Ursula Dalmeida-Deubmann ist Beraterin und sie haben sich intensiv mit dem Thema Inklusion beschäftigt. Wie würden Sie es definieren?
Also es gibt ja die offizielle Version Teilhabe am Leben und ich finde, das geht über die Schule hinaus, nämlich insgesamt Teilhabe. Wir haben viele Jahrzehnte ausgegrenzt in Einrichtungen, in spezielle Einrichtungen und ich glaube, es ist wichtig, dass es wieder mehr auf die Straße kommt, mehr in das öffentliche Leben kommt, dass es selbstverständlich ist, als Behinderte und Nichtbehinderte zusammenzuleben.
Sie erleben sicherlich in Ihrer Beratung da auch Menschen, die verzweifeln, die auch kommen, weil sie vielleicht mal ein Familienmitglied haben, wo sie sagen, ich möchte, dass der oder diejenige mehr teilhaben kann am normalen alltäglichen Leben. Wie gehen Sie damit um?
Das Erstaunliche finde ich eher, gewöhnlich bin ich ja in der Familienberatung tätig, wo sogenannte Nichtbehinderte häufiger sind. Und toll finde ich, manchmal kommen Eltern, die sagen, wissen Sie was, ich brauche nochmal selbst den Blick für die Normalität bei meinem behinderten Kind. Und es ist dann sehr schön und spannend, mit ihnen zu erarbeiten, wie viel Normalität diese Kinder häufig genauso aufweisen. Aber das gerät einfach völlig aus dem Blick, weil immer zuerst nur die Behinderung gesehen wird.
Das Problem ist vermutlich, dass man entweder ganz viele zusammen antrifft, weil eben in Förderschulen oder Sonderschulen eben natürlich dann viele mit einer Behinderung zusammenhocken. Das Problem ist doch auch, dass dann eben man nicht von anderen lernen und profitieren kann gegenseitig.
Richtig. Und das ist ja letztendlich das Bestreben von Inklusion, schon in den Bildungseinrichtungen möglichst früh anzusetzen und zu sagen, da soll das Miteinander mehr gelebt werden. Ich glaube, dazu können wir gleich auch noch mehr sagen.
Gleich können wir dazu noch mehr sagen, denn wir haben noch mehr Gäste. Jetzt erstmal ein bisschen Musik. Wie man sich fühlt, wenn man eine Behinderung hat, das kann jeder testen. Schüler und Studenten tun das manchmal, um ein bisschen den Blickwinkel einzunehmen. Man kann es machen, zum Beispiel, indem man sich in den Rollstuhl setzt und unters Volk mischt. Einen echten Einblick bekommt man aber nur, wenn man nicht immer über Menschen mit einer Behinderung spricht, sondern wenn man sich mit ihnen unterhält. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Markus Enkfer heute frei bekommen hat, um hier ins Domradio-Studio zu kommen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Sie haben eine Behinderung. Welche Behinderung?
Eine geistige Behinderung und eine psychische Einschränkung.
Was bedeutet für Sie denn Inklusion?
Inklusion ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und ohne. Die Gesellschaft schafft Ecken und Kanten, die den behinderten Menschen entsprechen müssen. Sie sollen dies und das können, sollen nicht gut aussehen und müssen nicht auffallen. Inklusion schreit nach mehr, mehr vom gemeinsamen Leben. Das ist, dass alle Menschen gleich wert sind und die Normalität normal ist.
Eine ganz spannende Frage finde ich auch, wann fühlen Sie sich denn am Rande der Gesellschaft und wann fühlen Sie sich mittendrin?
Eigentlich fühle ich mich wie immer dazwischen. Einerseits bin ich geistig behindert, aber andererseits bin ich fast ganz normal. Ich konnte rechnen, lesen und auch schreiben.
Also das sind halt viele Dinge, die eigentlich völlig normal sind. Trotzdem fühlen Sie sich so dazwischen, also auch irgendwie am Rande. Warum? Was genau passiert
da? Weil ich irgendwie anders bin. Also ja, manchmal bin ich unglücklich mit mir selber. Also dann bin ich ja da unten am Rande.
Vor 2 Jahren, da waren Sie in einem tiefen Loch, kann man sagen. Da waren Sie sehr traurig, sehr depressiv. Dann haben Sie Ihre Gedanken aufgeschrieben und zwar in Buchform inzwischen. Also damals erstmal angefangen zu schreiben. Es ist ein Buch daraus geworden. Und diese Gedanken haben Sie dort aufgeschrieben. Und ich finde, Sie wirken jetzt sehr positiv. Hat das Buch etwas an Ihnen verändert?
Ja, ich bin etwas glücklicher geworden. Und jetzt kommen mehr Menschen auf mich zu. Manche entschuldigen sich, dass sie mich nicht früher angesprochen haben oder so, weil erstmal, ja.
Da ist eine Hemmschwelle, da ist wahrscheinlich eine Berührungsangst,
ja,
oder?
Ja, glaube ich auch.
Ja. Sind Sie denn durch das Buch so ein bisschen mehr jetzt mittendrin in der Gesellschaft? Gehen deshalb die Leute mehr auf Sie zu?
Ja, ich glaube schon, also ja.
Und Sie sind im Radio. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Und ja. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere jetzt zu. Und da können Sie wirklich stolz drauf sein. Ihr Buch ist sehr persönlich. Darin setzen Sie sich mit Ihrer Vergangenheit auseinander. Haben Sie sich auch mit der Zukunft schon beschäftigt? Wie soll die aussehen?
Ja, etwas. Ich suche eigentlich den Weg zum Arbeiten, denn ich möchte gerne ohne Ausbildung etwas als behinderter Mensch ausprobieren oder neu erschaffen oder so. Irgendwie was Neues. Ja.
Kinder können ja Menschen mit einer Behinderung anschauen und beobachten ohne Probleme. Das wird einem nicht übel genommen. Die Kinder machen das auch, die beobachten das Anderssein bei einer Behinderung genauso wie wenn einer eine große Warze hat oder blau gefärbte Haare. Die finden das einfach spannend. Aber was ist, wenn ein Erwachsener das tut? Also die Menschen haben Berührungsängste. Wie empfinden Sie das, wenn Sie angeschaut werden?
Also eigentlich finde ich das dann manchmal so ein bisschen niederschmettern, dann gucke ich mal nach unten oder so. Manchmal ist das so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, auch nicht so schön, finde ich. Also, ja.
Wenn Sie aber weggucken, ist das schlimmer?
Geht, also mir gibt das Gefühl dann ein bisschen, weiß nicht, so Freiheit, also ein bisschen mehr.
Wenn man als Erwachsener schaut, ja, das ist dann eine andere Sache. Markus Engfer ist bei mir zu Gast im Studio und hat uns jetzt schon mal einen Einblick gegeben in seine Innenwelt, wie man denkt und fühlt, wenn man in unserer Gesellschaft nicht der Norm entspricht, sage ich mal. In seinem Buch Der Schatten meines Lebens beschreibt er alltägliche Situationen aus seiner Perspektive und da werden wir gleich noch drüber sprechen. Die Domradio-Beratung heute mit dem Thema Inklusion. Familienberaterin Ursula Dalmeida-Deubmann ist zu Gast im Studio. Sie sind nicht nur Beraterin für Familien, sondern Sie sind zur Beraterin geworden für Markus Engfer, der dieses Buch geschrieben hat, Der Schatten meines Lebens. Und somit haben Sie sich auch natürlich damit auseinandergesetzt, mit der Innensicht dieses jungen Mannes, der gerade hier auch im Studio selber gesprochen hat, der eben eine geistige Behinderung hat. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also zugegeben, erst dann hatte ich
Entschuldigung, nochmal?
Ich hatte zugegeben erst dann das Gefühl, dass ich das Wort Inklusion verstehe. Ich habe eine wahre Entdeckungsreise erlebt. Zu Anfang habe ich ganz wenig von Markus gekannt, nur am Rande einen guten Tag und auf Wiedersehen. Und nach entdeckte ich durch das Schreiben Texte, die er mir gab und zu denen ich Fragen stellte, zu denen dann weitere Kapitel entstanden, dass viel mehr in ihm steckte, als ich je gedacht hätte. Und ein ganzer, heute würde ich sagen, Blumenstrauß eröffnete sich auf einmal. Und das war nicht nur das Schreiben, sondern seine künstlerischen und anderen Fähigkeiten, von denen ich vorher gar nichts wusste.
Wie kommt sowas dann zustande? Lässt man jemanden mit einer Behinderung abprallen und versucht gar nicht die Persönlichkeit oder das Herz zu entdecken? Ist das so Ihre gesellschaftliche Erfahrung?
Ja, ich glaube, in diesem Punkt war es vor allen Dingen das Schwierige, weil Markus so wenig redete. Und erst als ich mitbekam, dass er anfing, seine Gedanken aufzuschreiben und ich ihn fragte, ob ich die mal lesen darf, erst damit habe ich mehr und mehr von ihm kennengelernt. Und über dieses Schreiben, da ist das neue Medium ja toll. Er kommt aus Rheine, ich komme aus Köln und wir haben dann per E-Mail ganz viel kommuniziert. Da gingen ganz, ganz viele E-Mails, von denen ich schon fast ein eigenes Buch schreiben könnte mit ihm zusammen hin und her. Und darüber dann immer mehr den Zugang zu finden und das war sein Medium. Und darauf musste ich mich dann ja auch einlassen, ein anderes Medium zu entdecken, mit dem wir gut kommunizieren können.
Dazu müssen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, Sie haben ihn vorher schon gekannt, weil es gibt eine verwandtschaftliche Beziehung, haben aber ihn nicht so in seiner Hinsicht gekannt vorher.
Genau, wir sind eine ziemlich große Familie und von daher habe ich ihn nur ab und zu bei Familienfesten getroffen, wusste ein bisschen davon, aber mehr eben auch nicht und durch den räumlichen Abstand noch weniger. Und das hat sich dann eben dann ergeben, als ich eben das mitbekam. Irgendwo hat er angefangen zu schreiben und das lasse ich mir immer von ihm geben.
Was hat Sie am meisten beeindruckt, jetzt, wenn Sie das Buch jetzt auch so in Händen halten?
Beeindruckt hat mich die Vielfalt. Die Vielfalt und zum Teil die Gedankengänge, die Markus hat, die unser eins als studierte Frau auch noch sehr nachdenklich machen und auch noch mal sehr anregen, anders über uns und unsere Gesellschaft nachzudenken.
Und können Sie solche Anregungen ja auch weitergeben an andere? Also haben Sie das Gefühl, dass wenn Sie mit anderen jetzt drüber sprechen, das kommt auch an? Oder muss man das wie Sie jetzt wirklich mal in einer persönlichen Beziehung erleben?
Ich habe den Eindruck, das Buch an sich bewirkt schon sehr viel. Ich bekomme selber Rückmeldungen und ich glaube Markus auch selbst immer wieder mehr und mehr. Nämlich, meine Güte, ja, das hätte ich nicht gedacht. Oder da muss ich ja selber nochmal drüber nachdenken, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um. Und dieses innere Verändern, das gefällt mir richtig gut.
Wie haben denn Freunde reagiert darauf oder Familie?
Ja, sehr gut. Also manche waren beeindruckt oder wäre es mal eigentlich berührend, aber wäre es mal trotzdem, wäre es mal positiv, wäre es mal überrascht von mir. Also ja.
Haben Sie es denn gelesen oder ist überhaupt ja. Jeder dann da auch in der Lage gewesen zu sagen, ich schaue mir das Innenleben von Markus Engfer jetzt mal an?
Ja, sprechen mich immer noch welche drauf an oder manche wollen es immer noch kaufen. Also ja, also eigentlich sehr zufrieden mit mir selbst und
das
ja,
ist, und mit ja. Ja. Ein gutes Feedback, würde ich sagen.
Ja. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Da habe ich auch Reaktionen gehört wie, ich wollte Kapitel für Kapitel lesen, aber ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, weil ich konnte gar nicht aufhören. Es war so spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und das fand ich eine sehr schöne Reaktion für ein Buch von einem 20-Jährigen, der zum ersten Mal im Leben sich so hingesetzt hat zu schreiben.
Und spannend eben auch, gleich hat er dafür auch noch einen Preis bekommen und da konnten sie zusammen nach Wien reisen. Wie war das denn?
Sehr gut, also ja, war sehr gut. Wien ist ja auch so eine schöne Stadt und so, ja.
Und jetzt gab es auch die erste Buchlesung. Hat das erstmal Überwindung gekostet, vor vielen Menschen aus dem eigenen Buch zu lesen, weil es ja, ja so sehr persönlich ist?
Geht, also ich habe das ja vorher lange geübt, vorm Spiegel und so, aber erstmal eigentlich war es sehr gut. Also ja, ich meine, ich kann es ja auch erstmal lesen, also ich meine, ja, ich habe es versucht und ich habe es auch geschafft, ja.
Vielleicht auch dazu Ergänzung, weil Sie Wien erwähnten. Wir hatten das Ganze angeleiert, weil eine Finanzierung eines Buches ja auch gestaltet werden muss und Markus ja jetzt nicht über ein Vermögen verfügt. Und dann haben wir einfach gesagt, wir bewerben uns für einen Literaturwettbewerb und Markus schreibt mal was dazu. Und er hat einen Teil seines Buches dazu eingereicht und dann direkt einen Preis gewonnen zur Kategorie Lebensgeschichte. Das, glaube ich, war nicht nur für mich, sondern besonders für ihn wirklich eine ganz tolle Anerkennung, die er vorher in seinem Leben ganz wenig gefunden hat.
Gibt es denn schon weitere neue Zukunftsziele? Schreiben Sie weiter?
Ja, ich schreibe weiter, aber ob das ein zweites Buch wird, weiß ich noch nicht.
Wir beschäftigen uns heute mit der Inklusion und was sie bedeutet für Menschen mit einer Behinderung. Behinderungen können ganz verschieden sein und natürlich hat auch jeder behinderte Mensch eine ganz eigene Persönlichkeit. Über die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung spreche ich jetzt mit Professor Heinrich Greving. Er lehrt Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule in Münster. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Peters.
Herr Professor Greving, jemand, der blind ist, der hat mit ganz anderen Problemen zum Beispiel zu kämpfen, als jemand, der lernbehindert oder querschnittsgelähmt ist. Ich habe dennoch den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft ein bestimmtes Bild mit dem Behindertsein verknüpft ist. Also, dass sozusagen nicht der einzelne Mensch als Persönlichkeit gesehen wird. Würden Sie das bestätigen?
Ich glaube, das ist sehr differenziert anzuschauen. Auf der einen Seite sagen Sie ja selber, es gibt unterschiedliche Kategorien von Behinderung. Blind sein, lernbehindert sein, was auch immer. Und diese Kategorien sind ja von uns erstmal entwickelt und konstruiert. Und die Frage ist, ob der Mensch mit Behinderung sich in der Tat selber auch so sieht oder ob er eine ganz andere Wahrnehmung seiner selbst in der Gesellschaft hat. Und unsere Wahrnehmung des Menschen ist erstmal eine Außenwahrnehmung und die ist häufig immer als Minusvariante zu beschreiben. Klammer auf, leider, Klammer zu, sodass wir das, was der Mensch an Ressourcen mitbringt, häufig gar nicht wahrnehmen wollen oder wahrnehmen können.
Wie kann man da in unseren Köpfen was verändern?
Das geht meines Erachtens nur, indem man sich mit den Erlebensgeschichten mit Menschen, die wir als behindert bezeichnen, auseinandersetzt und das möglichst frühzeitig. Das heißt also von Jugend an, von Kindesbeinen an, vom Kindergartenalter und früher an, dass Erfahrungen mit Menschen, also zwischen Menschen mit und ohne Behinderung möglich werden.
Viele junge Leute arbeiten in Behindertenwerkstätten und sind da unter sich. Müsste man die jungen Leute nicht vielmehr in ganz normale Firmenstrukturen reinholen, dann wäre ja auch das Gesellschaftsbild wieder anders. Also das wäre dann auch normaler im Gesellschaftsbild, dass sich das so mischt und das nicht immer alle so auf einer Gruppe.
Ja, natürlich. Also die UN-Behindertenrechtskonvention ist da sehr eindeutig und ich kann dieser Konvention nur folgen. Inklusion ist unteilbar. Das heißt also, Inklusion ist als Lebenslauforientierung in alle Fälle hineinzubringen und gerade der Arbeitsbereich ist da im Moment ein Stiefkind. Also wir reden in Deutschland sehr intensiv über den Schulbereich, auch schon mal so ein bisschen über den ambulanten Bereich im Bereich des Wohnens. Arbeit ist da hinten dran. Ich kann Ihnen nur recht geben, ja, Menschen mit und ohne Behinderung müssten zusammenarbeiten und zwar in allen Sektoren, die der Arbeitsmarkt zu bieten hat.
Wie ist denn der Ist-Zustand? Inwieweit haben junge Erwachsene mit einer Behinderung Chancen auf Normalität, Chancen auf so ein Mittendrinsein in unserer Gesellschaft?
Oh, das kann man prozentual natürlich ausdrücken. Wenn ich über den Arbeitsbereich nachdenke, ist es immer noch 1% von Menschen mit Behinderung, die aus den sogenannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt gehen. Da hat es sich damit Chancen an der Stelle. Inklusion hört häufig in der Tat nach der Schule auf, obwohl der Bereich der ambulanten Begleitung im Wohnen deutlich zunimmt. Es nimmt aber der stationäre Bereich in dem Feld, im Bereich des Wohnens, leider nicht ab, sodass man sagen muss, die eigentliche Konfrontation oder besser formuliert die eigentliche Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ist häufig noch sehr zufallsbelassen und die Chancen sind verschwindend gering. Man muss fast schon froh sein über jeden Menschen, der wirklich im Bereich des ersten Arbeitsmarktes tätig wird und sich selber als eben nicht ausgestellt, ausgesetzt, behindert erfährt.
Sie haben das Vorwort geschrieben zu Markus Engfers Buch Der Schatten meines Lebens. Was müsste passieren, damit mehr junge behinderte Menschen so einen Schritt wagen und versuchen, vom Rand der Gesellschaft ein Stück mehr in die Mitte zu kommen?
Da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Es müssten eigentlich von den professionellen Pädagogen, Sozialarbeitern, Heilpädagogen, Psychologen, wem auch immer, es müsste viel genauer hingeschaut werden, was diese Menschen an Ressourcen mitbringen. Wir reden zwar viel über Ressourcenorientierung, aber das, was ein Mensch eigentlich kann, was er als Talente mitbringt, was er als eigene Geschichte mitbringt, wird häufig nicht gesehen. Als ich das Buch von Markus Engler zum ersten Mal gelesen habe, damals noch als Manuskript gelesen habe, war ich auf der einen Seite sehr, sehr erstaunt, wie dieser junge Mann es geschafft hat, diese Lebensgeschichte mit ganz, ganz vielen Brüchen in dieser Geschichte zu beschreiben und aufzuschreiben. Und auf der anderen Seite war ich heillos entsetzt, dass es unser so professionelles Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Pädagogik, Schulsystem nicht geschafft hat, diese Ressourcen zu entdecken. Der junge Mann ist jahrelang, nahezu jahrzehntelang durch Bildungseinrichtungen geschleust worden, die nicht wahrgenommen haben, dass er sehr differenziert wahrnimmt, dass er sehr genau hinschaut, dass er sehr genau beschreiben kann, dass nicht wahrgenommen worden, mit welchen Emotionen, mit welchen Gefühlen, mit welchen Kommunikationsnotwendigkeiten er unterwegs ist, was er auch benötigt. Und das fand ich schon sehr, sehr erschreckend. Also lange Antwort auf Ihre kurze Frage. Wir müssten viel genauer hinschauen, wir müssten nicht nur diagnostizieren, sondern wir müssten das Zwischenmenschliche zwischen uns allen Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, deutlich an den Blick nehmen, um dann wirklich ressourcenorientiert, talentorientiert miteinander kommunizieren und leben zu können.
Solche Dialoge, solche Begegnungen, machen die auch was mit Ihnen bzw. Mit Ihren Studenten, an die Sie das weitergeben?
Ja, natürlich. Also wir werden Markus Engwer bei uns in die Hochschule einladen, das ist auch schon passiert, der wird im kommenden Sommersemester April, Mai wahrscheinlich eine Lesung halten. Und darüber hinaus begleite ich unsere Studierenden natürlich auch in Praxisfeldern mit Menschen mit Behinderung. Und das verändert natürlich die eigene Sichtweise. Unsere Studierenden sind Anfang 20, Anfang Mitte 20. Da sind schon zwei Lebensjahrzehnte gelaufen an Prägung, aber natürlich auch an Prägung, die diese Menschen dazu bringt, Heilpädagogik, soziale Arbeit zu studieren. Also da ist schon eine Öffnung da. Viel schwieriger wird es sein, mit Menschen, die eben nicht die Idee von Behindertenhilfe, Jugendhilfe, ich nenne mal diese kategorisierenden Begriffe nochmal, obwohl sie eigentlich nicht stimmen, diese Erfahrung eigentlich nicht haben. Da ist eigentlich, und da sind wir wieder fast bei Ihrer ersten oder zweiten Frage, eine intensive Auseinandersetzung von Kindesbeinen an im Hinblick auf gemeinsames Tun und dann auf eine wahrscheinlich richtig verstandene Inklusion angeraten.
Heinrich Greving, Professor für Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule in Münster. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.
Das Thema Inklusion, das ist in aller Munde. Da geht es aber hauptsächlich um Kindergarten oder um Schule. Eben haben wir gehört, ein hartes Wort von Professor Greving. Inklusion hört nach der Schule auf. Heißt das, beim Arbeitsmarkt wird es richtig schwer? Es hörte sich eben zumindest so an. Und deshalb finde ich jetzt natürlich auch spannend, Markus Engfer, der zu mir ins Studio gekommen ist, selber eine Behinderung hat. Wie ist das denn jetzt nach der Schule? Was möchten Sie gerne machen und was können Sie machen?
Also erstmal, also was möchte ich gerne machen? Ich möchte gerne was mit Schreiben oder irgendwie kreativ oder im Internet irgendwas machen, zu schreiben oder so irgendwas. Ja,
aber und das funktioniert nicht.
Nee, es funktioniert nicht, weil ich keine Hauptschule besucht habe oder keinen erstmal Abschluss habe. Also eigentlich nichts. Und dann erstmal musste ich zur Werkstatt für Behinderte. Ja.
Und was machen Sie dort?
Viel Handwerkliches, also das liegt mir wohl, aber eigentlich auch nicht.
Also es macht Ihnen nicht so viel Spaß?
Nee.
Sehe ich gerade Ihnen so an.
Ja, eigentlich schon, ja.
Ist natürlich auch nicht schön, wenn man dann zur Arbeit geht und man macht eigentlich immer was, was man nicht machen will. Die meisten anderen suchen sich das auch nach Neigung aus. Die Frage ist nur, kann man auf irgendeine Weise vielleicht so einen Abschluss noch machen?
Könnte man schon, aber ich glaube, es wird schwierig. Also,
Sie haben eben gesagt, ja. Sie können lesen, Sie können rechnen. Das ist vielleicht nicht genug, meinen Sie?
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also kann ich vielleicht nicht sagen.
Ursula Dalmeda-Deubmann ist Supervisorin, sie ist Heilpädagogin und Familienberaterin. Wie würden Sie das sehen? Was könnte man in so einer Situation von der Gesellschaft erwarten oder erhoffen, damit Inklusion auch hier Einzug hält, dass eben auch Menschen mit einer Behinderung, also auch eben Markus Engfer, sich seinen Beruf ein bisschen mehr auswählen kann, als dass er einfach in eine, ich sag mal, Behindertenwerkstatt gesteckt wird?
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich aus den starren Strukturen und den bisherigen Gewohnheiten und Vorstellungen zu verabschieden und sich einfach zu öffnen für alles, was jetzt da ist. Ein bisschen ist mein Eindruck, ohne den Behindertenwerkstätten nahe treten zu möchten, dass die digitale Welt zum Beispiel, in der wir heute leben, viele Möglichkeiten auch bietet, für Menschen wie Markus, die er ja für sich auch gerne nutzt, sehr viel nutzt, aber auf der anderen Seite da noch wenig darüber nachgedacht wird, wo gibt es da Felder, wo gibt es da Möglichkeiten und wenn es nicht im eigenen Ort ist, dann sich auf den Weg zu machen, wo bieten andere das an?
Dann kommt noch dazu, dass wenn Sie in der Behindertenwerkstatt arbeiten, dass da eben auch viele andere Behinderte sich befinden. Wie ist das für Sie? Würden Sie lieber ein normaleres Arbeitsumfeld haben?
Eigentlich ja schon, aber eigentlich fühle ich mich dann noch mehr behindert. Also erstmal, dann sieht man die Schwerstbehinderten oder die richtigen Behinderten und dann, ja.
Und dann wird man eingruppiert und sagt, ja. Ich gehöre zu der Kategorie.
Ja.
Und dann fühlt man sich wie?
Traurig ein bisschen und erstmal ängstlich, ja.
Also man könnte auch viel an ihrer Stimmung ändern, wenn sie einfach in einen normaleren Firmenbetrieb irgendwo eingebunden würden.
Ja.
Frau Dalmeda-Deubmann, wie könnte man sowas umsetzen? Haben Sie Ideen dazu?
Na, ich glaube, es gibt ja zum Glück viele Profis, die versuchen, Menschen zu begleiten, so wie Markus. Und dass diese sich auf den Weg machen und kreativ werden, mit anderen Leuten sprechen, auf Firmen zu gehen, auf kleine, vielleicht auch neue Gründungen schaffen. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich wusste es vorher auch nicht, wenn ich dann so im Internet forsche, was ja heute immer so unser Medium ist, dass ich doch hier und da auf kleinere Büros treffe oder andere, die zum Beispiel mit einfacher Schrift Übersetzungen machen, einfache Texte versuchen zu verändern, umgekehrt, also Behördendeutsch in einfache Texte zu verwandeln. Solche Dinge, wo wir jetzt auch gerade noch überlegen, wie zum Beispiel bei Markus dafür was zu tun, aber auch in gestalterischen Dingen, in künstlerischen Dingen. Ich hatte gestern noch einen Kontakt, wo es darum ging, ja, vielleicht eher im floristischen Bereich was zu tun, wo bisher keiner drüber nachgedacht hatte, um diese Kontakte auch zu schaffen. Also sehr kreativ zu werden.
In unserer heutigen Gesellschaft geht es oft um Leistungsdruck. Da müssen die Sachen schnell und viel muss abgearbeitet werden. Wenn das Ganze dann in langsamerem Tempo geht, glauben Sie, das ist ein Hauptaspekt, warum Behinderte oft nicht mit eingebunden werden?
Das mag durchaus sein. Und ich glaube aber, dass genau das wieder dran wäre. Wieder langsameres Arbeiten, langsameres Lernen täte uns allen so gut. Ich vermute, da könnten wir ganz, ganz viel von Menschen wie Markus, wie vielen anderen lernen.
Der Blick auf die Gesellschaft, der Blick auf die Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig hilft. Der Gedanke von Inklusion. Näheres erfahren Sie gleich noch in der nächsten Sendestunde in der Domradio-Beratung. Sie waren eine ganz klassische Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder. Als das dritte Kind mit einer Trisomie 21 auf die Welt kam, brach für Silke Schnee zunächst eine Welt zusammen. Das ist 4 Jahre her, doch die Journalistin ist zur Löwenmutter geworden. Sie kämpft jetzt dafür, dass ihr 4-jähriger Sohn nicht am Rande der Gesellschaft, sondern mittendrin aufwachsen kann. Frau Schnee, schön, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Gerne.
Wussten Sie schon vor der Geburt, dass Sie ein Kind mit Down-Syndrom erwarten?
Nein, das wusste ich nicht. Ich war 41, als ich schwanger wurde, bewusst schwanger wurde. Wir haben gesagt, okay, Kinder sind was ganz Tolles, was Wunderbares und wir versuchen das einfach nochmal. Wenn es klappt, dann klappt es und das hat es dann auch sofort. Da waren wir ganz dankbar und froh und dann gibt es im dritten Monat ja immer diesen sogenannten Triple-Test. Das heißt, die Nackenfalte wurde gemessen, er wurde angeguckt im Ultraschall und es war ein wunderbares Kind, hatte sein Däumchen im Mund, genug Fruchtwasser, alles wunderbar. Und dann gab es noch eine Blutuntersuchung, die dann aber Werte aufwies, die so ein bisschen darauf hindeuteten, dass es sein kann. Meine Hebamme meinte aber gut, man weiß es nicht mit Sicherheit, ne? Es kann sein, du müsstest eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Und da haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, der lebt, der hat ein Herzchen, der hat ein Däumchen, der hat alles, was er zum Leben braucht, der will auf dieser Welt sein. Wir wollten ihn und wir bekommen ihn und deswegen war es bis zum Schluss ein Überraschungsei. Und
dennoch haben Sie wahrscheinlich insgeheim dann doch immer gehofft, ja, dass alles sozusagen gut ist. Wie sind Sie dann mit der Situation umgegangen? Konnten Sie und Ihr Mann das Kind sofort annehmen und lieben, also in die Mitte nehmen, wie die beiden anderen vorher?
Das finde ich ist eine große Frage, eine sehr philosophische Frage, weil ich gedacht habe, kann ich dich lieben? Das war wirklich so meine erste Emotion, die ich hatte, als ich ihn sah. Und die zweite war, wird es dir gut gehen auf dieser Erde? Das waren so die zweiten zentralen Dinge. Dieses Lieben, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe mal einen Satz von der Mutter gelesen, den ich ganz toll fand, die sagte, wenn ich gewusst hätte, wer du bist, und dann hätte ich mir gar keine Sorgen in der Schwangerschaft gemacht. Weil es ist so, das Kind ist da, ich habe den gesehen und das ist ein ganz tolles Kind. Und eigentlich war mir klar, er wurde in der Nacht weggenommen, weil er nochmal untersucht wurde. Und ich habe gedacht, was ist, wenn die jetzt feststellen, dass er vielleicht stirbt? Oder? Und ich wusste, ich will das auf gar keinen Fall. Er soll bleiben, er soll zurückkommen, er soll zu mir kommen, er gehört zu uns. Das war sehr, sehr schnell geklärt. Ich habe ihn gestillt, es war ein ganz normales, kleines Kind. Und zwar meins oder unseres. Ne?
Nachdem der erste Schock dann verdaut war, haben Sie beschlossen, er soll so normal wie möglich aufwachsen. Durch die zwei Geschwister haben Sie natürlich auch schon eine gewisse Normalität in Ihrer Familie, genau. Das ist beim Einzelkind vielleicht nicht so möglich. Wie haben denn die Geschwister ihren Bruder aufgenommen in die Familie? Hatten die auch ein paar Schwierigkeiten oder war das für die ganz normal?
Also für die ist das eigentlich gar kein Thema. Das ist ganz lustig, weil der ist so, wie er ist und er ist da. Und wir müssen immer ein bisschen darüber diskutieren, was ist behindert, weil die sich gegenseitig so nennen und dann zum Beispiel sagen, ey, du bist heute total blöd, du bist ja behindert. Und ich habe immer gesagt, also wenn, jetzt ihr beide gerade nicht. Also das ist dann eher so, ne, das Thema, das man dann da hat, wo ich denke, das Wort ist schon irgendwie falsch. Ne? Die wissen, dass Noah anders ist, die wissen auch, was er hat, aber die haben dann immer gesagt, also ich sagte, er hat vielleicht ein bisschen schwerer, hat es ein bisschen schwerer, sprechen zu lernen oder andere Dinge zu lernen. Und sieht vielleicht auch ein bisschen eher chinesisch aus. Und dann haben sie gesagt, aber kann er denn auch Deutsch sprechen, wenn er irgendwann mal Chinesisch spricht? Also das ist so gar nicht im Bewusstsein, das ist so abstrakt. Und der ist so, wie er ist und er ist da und sie streiten sich und sie lieben sich. Und ja, der ist ganz emotional und auch toll und lustig.
Haben Sie sich denn am Anfang so ein bisschen an den Rand gedrängt gefühlt oder waren Sie trotzdem die ganze Zeit, sind Sie eben mitten in der Gesellschaft geblieben?
Also ich glaube, das hat ganz viel mit einem selber zu tun, aber natürlich auch mit der Gesellschaft, wobei ich erstmal bei mir geguckt habe, wie viel ist da Schuldfrage, weil die taucht irgendwie auf. Manchmal dann eben auch wieder gespiegelt durch die Blicke von außen. Musste das denn sein? Das hat zwar keiner ausgesprochen, aber sowas tut natürlich unheimlich weh, wo ich denke, muss das sein? Ich meine, der hat eine absolute Lebensberechtigung, das ist ein ganz tolles Kind, aber das macht es manchmal schwierig, in der Mitte zu bleiben, auch in meiner Mitte und zu sagen, wir haben den gewollt, wir haben den gewünscht, der ist da und der ist gut und der ist gut, so wie er ist. Diese Normalität ist eben nicht immer einfach, aber ich muss schon sagen, hier in Köln, vielleicht ist das auch eine sehr tolerante Stadt, habe ich selten erlebt, dass mich jemand so angeguckt hat nach dem Motto, der gehört doch nicht hierher. Und das macht viel aus, wenn eine Gesellschaft willkommen heißt, Hallo sagt, ne, schön, dass du auf der Welt bist, wir sind dankbar dafür. Diese Normalität ist Vielfalt, es gibt viele Menschen, es gibt viele unterschiedliche Menschen und er hat die Gnade der Geburt, dass er gerade in einer Zeit lebt, in der das Thema Inklusion ein großes Thema ist und Gott sei Dank für mich eben auch ein schönes Thema.
Er geht in den ganz normalen Kindergarten, Ihr Sohn Noah, er hat Spielkameraden, er hat Freunde. Beobachten Sie denn da manchmal vielleicht einen anderen Umgang, weil andere Eltern unsicher sind?
Ja, muss man sagen. Also auch Eltern muss man aufklären, aber ich finde, da kann man sehr offen mit umgehen, wenn auch Eltern offen sind. Also ist schon die Frage, wenn ich dem zum Geburtstag einlade, kann er alleine kommen? Was kann er? Kann er schon auf Toilette gehen? Aber ich finde, das kann man fragen und da kann man antworten. Das ist eigentlich, ich finde, Offenheit ist das A und O. Ich finde das nicht schlimm, wenn Eltern interessiert fragen. Ich finde es schwierig, wenn sie mit einer bestimmten Intention fragen. Das ist der Unterschied, also wie man fragt.
Noch 2 Jahre, dann wird er Schulkind. Auch wenn zurzeit viel über Inklusion an Schulen gesprochen wird, sieht das ja im Moment mit der konkreten Umsetzung noch nicht so toll aus. Da müssen oft erstmal Voraussetzungen geschaffen werden, aber auch da haben Sie sich ganz konkret engagiert.
Genau, als Noah geboren wurde, war mir direkt klar, ich sehe eigentlich überhaupt nicht, warum ich dir mit 6 Jahren erklären soll, okay, du gehörst zu uns, du bist ein Teil unseres Lebens, unserer Straße, unserer Welt, aber du darfst nicht in die gleiche Schule wie deine Brüder. Das fand ich sehr merkwürdig, ihm dann zu sagen, jetzt gehst du auf eine sehr spezielle Schule, und habe dann dafür gekämpft, dass die Grundschule, in die seine Brüder gehen, auch gemeinsam Unterricht anbietet, und das ist die Grundschule in der Freilichrathstraße, die damit auch begonnen hat, dank der Offenheit, muss man sagen, und gegen viele Widerstände der Direktorin und des Lehrerkollegiums und Lehrerinnenkollegiums, die sich bereit erklärt haben, diesen Versuch zu starten, und es funktioniert, toi toi toi, ausgesprochen gut, viel besser als viele gedacht hätten.
Journalistin Silke Schnee ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Ihr dritter Sohn kam mit einer Trisomie 21 auf die Welt. Sie hat ein Kinderbuch geschrieben, das sich mit dem Anderssein beschäftigt, und darüber sprechen wir gleich. Die Domradio-Beratung am Donnerstag. Es gibt Kinder, die sind langsamer, es gibt Kinder, die können nicht so gut laufen, es gibt Kinder, die können kaum oder gar nicht sprechen, und Silke Schnee hat ein Kinderbuch geschrieben und darin so ein bisschen ihre Familiengeschichte erzählt. Ihr dritter Sohn kam mit einer Trisomie 21 auf die Welt und die ganze Familie musste erstmal mit diesem Anderssein zurechtkommen. Prinz Seltsam heißt ihr Buch, Frau Schnee. Was war Ihnen beim Schreiben wichtig?
Eigentlich war mir wichtig zu zeigen, dass man nicht auf die Defizite gucken soll, sondern auf das, was jemand kann und was jeder von uns kann. Und jeder kann irgendwas besonders gut. Und davon handelt eigentlich das Buch, dass Prinz Seltsam in dem Buch eigentlich gar nicht gut laufen oder sprechen kann, aber dafür auf seine sehr emotionale Art und Weise das ganze Volk rettet. Und auch in dem Volk gibt es eben Vorbehalte, wenn als das Königskind präsentiert wird und alle sagen, der sieht aber ein bisschen seltsam aus. Aber letztendlich ist er derjenige, der mit seiner sehr fröhlichen, unbedarften Art auf einen bösen Menschen zureitet und ihn in die Arme schließt, nämlich den Ritter. Und der dann ganz völlig überrascht ist davon. Und das spiegelt so ein bisschen die Situation wider, dass ich finde, ganz viel läuft über Annehmen. Annehmen und akzeptieren und auch von der Gesellschaft angenommen und akzeptiert werden. Das, finde ich, ist das A und O, wie man gut damit leben kann, mit Behinderung leben kann.
Sie sind da reingewachsen. Sie haben nun Ihr Baby auf dem Arm gehabt, das ist Ihres, und sind reingewachsen in diese Rolle und auch in dieses Annehmen. Wenn anderen das schwerfällt, wie gehen Sie damit um? Kann man da auch durch das Buch ein bisschen was mit anfangen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wenn die Gesellschaft sich öffnet, dass man eher das Problem hat, man findet Gleichgesinnte, man findet ein offenes Ohr. Und dieses Buch ist ja, richtet sich schon an kleine Kinder. Ich finde, über diese Geschichte kann man eben ganz viel darüber reden. Wie ist das denn, wenn man anders ist? Das bietet Anlass dazu, und die Kinder nehmen das auch gerne an, weil es eigentlich eine ganz normale, schöne Königsgeschichte ist, eine Märchengeschichte. Und ich erzähle ja mal gerne, dass ich bei einer Buchlesung in München mal war und die Kinder gefragt haben, was findet ihr denn am schönsten in dem Buch? Und dann haben die gesagt, dass es euch wirklich gibt. Also die fanden ganz toll, dass wir so da sind, und das fand ich wieder sehr berührend, weil ich dachte, genau das ist es. Also wir existieren nicht im Märchen, sondern uns gibt's, und es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt, und es wäre einfach schön, wenn man neugierig wäre, die zu entdecken und zu gucken, was haben die denn Spannendes.
Gibt es denn das Feedback hauptsächlich von Menschen, die selber schon in so einer Situation sind zu dem Buch? Also die selber auch jemanden in der Familie haben, der eine Behinderung hat? Oder haben Sie auch Feedback bekommen, wo man sagt, da haben Leute gesagt, Mensch, das ist jetzt mal ganz toll, irgendwie meinem Kind mal sowas näher zu bringen?
Also eigentlich finde ich, aber das liegt vielleicht auch in meinem Umfeld, gibt es ganz viel eben Kinder mit Nichtbehinderung, die das lesen und sagen, das ist das Lieblingsbuch von meinem Sohn gerade, weil die Kinder eigentlich gar nicht unbedingt erkennen, dass es da um Behinderung oder Nichtbehinderung geht, sondern eben darum, dass etwas Unerwartetes in einer Rittergeschichte passiert. Und ich weiß gar nicht, ob die so erkennen, da ist wirklich ein Kind, hat da eine Trisomie. Und das finde ich eigentlich so schön daran, dass es eben so alle anspricht. Das ist eigentlich ein Kinderbuch, was eine Thematik hat, die aber, finde ich, so subtil daherkommt, dass sie nicht mit dem Holzhammer sagt, so ist es richtig und so musst du es machen. Also das war auch nicht meine Intention.
Nur noch 2 Jahre, dann kommt ihr Sohn Noah in die Schule und deshalb wird es wohl auch eine Fortsetzung geben von Prinz Seltsam. Woran schreiben Sie gerade?
Prinz Seltsam und die Schulpiraten, weil das Buch sollte immer was mit meinem Leben zu tun haben. Ich kann sonst, glaube ich, auch nicht schreiben über Noah, weil er nun mal die Figur Prinz Seltsam ist und die Königsfamilie unsere Familie. Und da geht es mir darum, dass ich ganz wichtig finde, dass nach dem Kindergarten, wo es ganz gut läuft zurzeit, dass Kinder mit, also nicht behinderte und behinderte Kinder gemeinsam in den Kindergarten gehen, das läuft ganz gut, wird auch ganz gut von den Eltern angenommen. In der Schule endet das dann oft so ein bisschen, also auch von den Eltern nicht behinderter Kinder nach dem Motto, jetzt geht es aber um Leistung und wird mein Kind dann nicht gebremst, wenn ein behindertes Kind in der Klasse ist. Und mir ging es in dem Buch dann auch darum, nochmal zu zeigen, wie viel Kinder voneinander lernen können und wie wichtig das ist, dass dieser Weg aus dem Kindergarten weitergeführt wird in alle Bereiche, später auch ins Arbeitsleben und ja in die Gesellschaft allgemein, weil das sind Bildungsstätten. Also da wird man aufwachsen in der Schule und da wird man lernen, mit allen Menschen und ihren Schwächen und Stärken umzugehen. Und wenn man das nicht in der Schule hat, wo soll man es sonst lernen? Und deswegen ist es mir sehr wichtig. Und davon handelt das Buch allerdings da auch wieder mit Piraten. Ist nicht langweilig.
Wie findet Noah das dann, dass er eine Hauptperson in einem Buch ist, was seine Mama geschrieben
hat? Das findet er ganz toll. Und wenn er ein Plakat sieht, dann zeigt er immer auf sich und auf seine Krone und weiß ganz genau, dass er das ist. Und da ist er, glaube ich, stolz drauf. Er kann es noch nicht so sagen, aber so sieht er jedenfalls aus.
Silke Schnee. Sie alle gehören dazu und Sie sind ein Gewinn für unser Leben. Das ist Ihr Fazit. Sie waren zu Gast im Domrat und ich danke für den Einblick in Ihr Leben. Oft haben Menschen mit Behinderung, mit Ausgrenzung zu kämpfen. Viele Menschen wissen oft gar nicht, wie sie ihnen begegnen sollen. Wie verhält man sich, wenn man einem begegnet, der behindert ist? Nimmt man die Menschen überhaupt als anders wahr? Antonia Becksen und Anna Laustus haben sich auf der Straße umgehört.
Es ist schon manchmal ein bisschen schwierig, den Menschen so zu begegnen.
Ja, Mitleid.
Ich persönlich habe da keine Berührungsängste. Ich weiß aber auch, wie schwer andere Menschen damit umgehen können.
Normal, normaler Mensch im Grunde.
Entweder habe ich es gar nicht wahrgenommen oder ich habe mich vielleicht an Verhalten beobachtet, wo ich mal interessant fand, was passiert ist.
Ja, wohlwollend.
Wenn ich helfen kann, helfe ich.
Begegnungen mit behinderten Menschen habe ich eigentlich jeden Tag bei der Arbeit, weil ich bei den Maltesern arbeite. Und für mich ist das mittlerweile schon ganz normal.
Freunde von mir sind auch behindert. Kein Thema.
Also es gibt die Normalheit, es gibt den Alltag, es gibt aber eben auch, das haben wir eben gehört, zum Beispiel Stichwort Mitleid. Markus Engfer ist geistig behindert und bei uns zu Gast im Studio. Wir haben heute schon über das Buch gesprochen, was Sie geschrieben haben. Wie empfinden Sie das denn, wenn Ihnen da Mitleid entgegenkommt?
Ja, eigentlich ist es eine schöne Sache, aber eigentlich einerseits aber wieder schlecht, also kann man sagen, weil ich weiß auch nicht.
Ja, Mitleid braucht man ja nicht unbedingt. Wahrscheinlich eher eine Unterstützung vielleicht.
Ja, kann sein. Also, ja.
Ursula Dalmeda-Deubmann ist zu Gast. Sie haben ihn beim Schreiben des Buches begleitet, Markus Engfer. Und Sie sind auch Familienberaterin und Heilpädagogin. Mit dem Mitleid, das haben Sie sicherlich auch häufig schon erlebt und mitbekommen. Wie kann man denn am besten mit den Leuten umgehen?
Also zugegeben, dieses Thema Mitleid hat mich erst durch die Arbeit mit Markus darauf aufmerksam gemacht, dass wir selber oft gerne Mitleid suchen bei anderen Menschen. Und durch Markus habe ich erst gelernt, dass Mitleid ja eigentlich gar nicht so gut ist, denn es verhindert, dass wir darauf gucken, was Menschen denn können. Und so habe ich bei Markus erlebt, Mensch, der kann viel mehr. Also das Beispiel mit seinem Buch, er hat so viel daran selber gestaltet, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, wo ich erstmal viel mehr vorgeben wollte, weil ich meinte, ja, ich muss ja diesem Jungen helfen. Und diese Motivation war wirklich verkehrt, habe ich festgestellt. Viel schöner war dann zu sehen, als er loslegte, ja, Umschlaggestaltung kann ich auch und ich zeige dir mal, wie das sein könnte.
Das ist natürlich spannend. Umso persönlicher ist das Buch ja dann auch geworden. Wir haben es in der Umfrage gehört, Menschen mit Behinderung sind Menschen wie jeder andere auch. Es gibt Menschen, die sagen, sie sind normal für mich. Es gibt aber auch die, die sagen, ich nehme sie gar nicht als so anders wahr. Das ist ja eigentlich beruhigend, wenn man das hört, aber auf der Ebene der Umsetzung, wir haben eben einige Beispiele schon im Laufe der Sendung besprochen, sieht das ja anscheinend noch anders aus. Da ist man ja von so einer Umsetzung der Inklusion noch weit entfernt.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir viel früher ansetzen, so wie die Frau Schnee das vorhin auch meinte, nämlich Kinder sind da sehr unbedarft und gerade in den ersten Jahren ganz selbstverständlich miteinander zu erleben, andere Menschen mit anderen Störungen, Schwierigkeiten und Ähnlichem, wenn wir das schon ganz früh miterleben, ist es selbstverständlich. Und dann, wenn der sogenannte Sozialisationsprozess, wie man so sagt, wenn die Kinder also mitbekommen, wenn das einsetzt, da ist ja vielleicht wirklich was anders, dann sind wir Erwachsenen gefragt. Nämlich, wie reagieren wir darauf? Ist das für uns dann auch selbstverständlich und normal? Dann können Kinder das genauso annehmen. Und ich glaube, da ist der erste Ansatzpunkt.
Was definiert man überhaupt als normal? Dazu hat Markus Engfer sich auch Gedanken gemacht.
Also ich meine, wär's mal, Also wir sollen uns mal vorstellen, dass wir jeder eine Behinderung hat oder ein Handicap und dann werden wir alle integriert von der Gesellschaft oder dann gibt es die Gesellschaft gar nicht mehr.
Also ein spannender Gedanke, dass man sagt, eigentlich jeder hat so sein Handicap, vielleicht nicht eins, was alle sehen können oder was so offensichtlich ist, weil man vielleicht irgendwie ein Arm fehlt oder man auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Jeder hat so seinen Spleen, so nenne ich es mal, Frau Deubmann. Wie finden Sie die Idee?
Ja, ich musste richtig schmunzeln und fand den Gedanken so toll. Heute Morgen bekam ich ihn so kurz vor der Sendung von Markus präsentiert. Mir das vorzustellen, wir hätten das alle mit einer kleinen Behinderung, dann würde sich dieses Thema Inklusion und Integration doch ganz schnell ergeben und wir hätten nichts mehr damit zu tun, weil wir dann alle Teile der Gesellschaft sind.
Jeder muss bei sich persönlich anfangen und überlegen, wie er damit umgeht. Viele Menschen heute werden aber eben erst im Erwachsenenalter damit konfrontiert, zum Beispiel, ich sag mal, im Zivildienst, bei der Arbeit, dass man wirklich engen Kontakt hat zu Menschen mit einer Behinderung, weil das eben vielfach in den Schulen noch nicht so ist. Was ist denn eben der Vorteil, wenn man schon ganz früh anfängt, diese Kontakte zu knüpfen? Wenn also auch Kinder schon den Umgang einfach erleben mit Menschen mit Behinderung.
Ich glaube, das große Thema ist die Selbstverständlichkeit. Also, dass es selbstverständlich ist. Und das ist das, was wir viel zu lange ausgegrenzt haben. Das hatte ich eingangs heute schon mal gesagt und ich kann es vielleicht immer wieder nur betonen. Je selbstverständlicher wir neben uns, rund um uns herum, in der Bahn, im Café, zu Hause, auf den Spielplätzen, wo wir uns sonst noch bewegen, Menschen mit jeglicher Störung, die es gibt, neben uns haben, umso eher können wir es als selbstverständlich nehmen und müssen nicht hingucken, drauf gucken, ansprechen, sondern es ist einfach da wie alles andere auch.
Wie ist das denn, wenn man so einen Behindertenausweis im Bus vorzeigen muss?
Also mir ist es ein bisschen unangenehm manchmal, ja, weil irgendwie,
Auf der einen Seite unangenehm und andererseits auch Normalität, oder?
Ja, also eigentlich ist das ja normal.
Heißt aber, zeigt aber auch wieder was.
Ja, das Beispiel mit dem Behindertenausweis finde ich eben auch auf der einen Seite vielleicht ganz gut. Du sagst ja selber, also Markus sagt selber, dadurch kann er überall durch die Gegend fahren, weil es umsonst ist mit dem Behindertenausweis. Das Problem ist aber, die sind so schön groß und offensichtlich, jeder sieht dann sofort, dass er einen Behindertenausweis vorzeigt.
Das heißt, sie haben ja sonst kein Handicap, dass sie im Rollstuhl wären, da würde man es sofort sehen, sondern man kriegt es vielleicht gar nicht so mit, wenn sie sonst in den Bus einsteigen.
Ja.
Wir wollten deswegen auch gerne nochmal an Behindertebeauftragte in der Politik herantreten, um zum Beispiel zu erwirken, dass diese Behindertenausweise diese Kartform haben, die wir heute von allem kennen, was wir in der Hand haben an Karten. Dann wäre es nicht so auffällig und hat trotzdem die Bedeutung, die es ja sinnvollerweise auch hat, zum Beispiel sich frei in Bussen und Bahnen zu bewegen.
Das sind die Kleinigkeiten manchmal, an die vielleicht die Großen in der Politik nicht denken, wo man vielleicht mal eine Starthilfe geben kann. Ursula Dalmeda-Deubmann, ganz herzlichen Dank für diese Anregung sicherlich. Menschen mit Behinderung sind Menschen wie jeder andere auch. Das haben auch diejenigen gesagt, die uns ins Mikrofon reingesprochen haben auf der Domplatte. Trotzdem ist es für manch einen nicht so eine einfache Sache. Die Domradio-Beratung. Sie gehören dazu in unserem Leben, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, Menschen mit Behinderung. Dennoch sind sie häufig noch nicht mittendrin in der Gesellschaft, sondern eher am Rande oder werden ausgegrenzt beziehungsweise zum Beispiel gemeinschaftlich unterrichtet in Schulen, die eben getrennt sind von den Nichtbehinderten. Und da gibt es im Moment natürlich wirklich viel Gespräch, viele Diskussionen auch in der Politik. Das Thema ist in aller Munde. Wie kann man das Thema noch am Schopf packen? Frau Ursula Dalmeda-Deubmann, was ist Ihnen abschließend noch wichtig?
vor allem Berührungsängste abbauen und zu wagen, Kontakt einzugehen. So habe ich in dem Kontakt mit Markus einfach auch gelernt. Und ich dachte, ich müsste nicht mehr viel lernen, aber ich habe sehr viel gelernt. Gelernt, einen anderen Blick für Menschen zu bekommen und vor allen Dingen diese Fähigkeiten hervorzuheben und zu schauen, was man daraus alles machen kann. Daraus ist ja dann das Buch entstanden. Und das würde ich ganz vielen anderen wünschen. Guckt nicht immer nur nach der großen Politik oder nach der Schule, was da passieren soll an Inklusion, sondern habt ihr rechts und links neben euch Menschen, die ihr einfach ansprechen könnt.
Haben Sie danach vielleicht auch schon mal andere Menschen mit Behinderung angesprochen? Sind anders auf Sie zugegangen, als Sie es vorher gemacht hätten?
Ja, ich merke es bei mir selber. Ich habe einfach schon einen selbstverständlicheren Blick gewonnen, wo ich vorher kritischer geschaut hätte und auch Menschen angesprochen und sei es auch nur im Rollstuhl, die nach der Uhrzeit gefragt, wo ich vorher garantiert mir andere Leute rausgesucht hätte.
Markus Enkwe hat ein Buch geschrieben, hat uns erzählt ganz persönlich, wie er sich mit seiner Behinderung fühlt. Ich freue mich sehr, dass wir eben nicht nur über Inklusion hier sprechen konnten in der Sendung, sondern eben, dass wir eben auch mit Ihnen sprechen konnten. Welchen Wunsch haben Sie denn für Ihre Zukunft?
Also, dass ich eine Arbeit finde, dass es nicht daran scheitert, ohne Ausbildung irgendwo zu arbeiten oder ja. Also
eigentlich der große Wunsch, auch da gesellschaftlich angenommen zu sein?
Ja, dass man nicht erstmal so ausgelacht oder erstmal wird.
Behindert, das ist auch ein Stichwort, was ich noch ganz wichtig finde, wird ja manchmal auch mit der ist behindert, der ist dumm gleichgesetzt, vielleicht umgangssprachlich. Und da spricht noch was raus, Frau Deutmann, was Sie eben auch gesagt haben, man betrachtet das oft nicht. Man hat diesen Stempel, behindert, wird in die Schublade gesteckt und kommt da so leicht nicht wieder raus. Wie kann man da dem Abhilfe schaffen?
Der erste Punkt ist, den Blick verändern. Nicht das, was ich zuerst sehe, nur sehen, sondern zu versuchen, Neues zu sehen oder anderes zu sehen. Und das habe ich eben ja dann auch erleben können. Da kommt auf einmal viel mehr. Bei Markus war es nicht nur das Schreiben, sondern dann entdeckte ich, dass er super toll malen kann, dass er einen ganz tollen fotografischen Blick hat, nachdem ich mir habe Fotos zeigen lassen. Und so kommt immer mehr zum Vorschein und auf einmal vergisst man völlig, dass es ja mal um das Thema Behinderung geht. Und dann habe ich das Gefühl, komme ich bei Inklusion an.
Das heißt, nicht immer die Behinderung zum Thema machen, sondern einmal ganz normal Mensch sein. Ein schönes Abschlusswort. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Ursula Dalmeda-Deubmann ist Heilpädagogin und Familienberaterin und ganz herzlichen Dank Markus Enkwe, Buchautor mit einer geistigen Behinderung und hat sich super geschlagen, finde ich, hier in seinem Domradio-Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und hoffe auf die Inklusion, dass Sie sich mitten in der Gesellschaft und integriert fühlen. Ich bin Dagmar Peters, danke Ihnen fürs Zuhören.